Ich habe vorhin gelesen, vor 2 Jahren war es das 35. Bühnenjubiläum, ne? Das heißt also fast 40 Jahre auf der Bühne. Kannst du da so ein kurzes Zwischenfazit ziehen?
Ich bin froh, dass ich noch gesund bin. Ich bin froh, dass das mit meiner Stimme auch immer noch so funktioniert. Ich bin froh, mit Kollegen gerne zusammenarbeiten zu können. Und ich bin froh doch, dass es ein Publikum gibt für Keimzeit. Denn es ist alles nicht selbstverständlich. Und wenn man da raufschauen kann, dann kann ich nur dankbar sein.
Ist denn da eigentlich auch mal so ein Ende in Sicht, dass ihr sagt, oh, weiß ich nicht, in 10 Jahren spätestens, da wollen wir dann auch mal aufhören damit?
Ende in Sicht war schon immer. Also ich habe gemerkt, so nach 10 Jahren war das erste Ende in Sicht, nach 15 Jahren das zweite und dann wie so in Krisen in einem Leben, ne, gibt es immer wieder die Möglichkeit auszusteigen oder die Möglichkeit weiterzumachen. Und wie ihr seht, irgendwie Keimzeit ist gerade nicht klein zu kriegen.
Ist das vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Droge, dass man sagt, oh, ich kann irgendwie nicht ohne?
Unbedingt, unbedingt. Es ist nicht nur eine Droge, sondern ich therapiere mich auch wirklich damit. Also schon, wenn ich einen Song schreibe und den meinen Kollegen vorstellen darf und dann merke, der funktioniert, der gibt eine ganze Menge an Energie, an Freude, an Flamme, dann ist es für mich wie Weihnachten und Silvester zusammen.
Warum sollte man denn euer aktuelles Album, das heißt ja Das Schloss, unbedingt bei sich im CD-Regal oder vielleicht auch im Schallplattenregal stehen haben?
Muss man überhaupt gar nicht unbedingt, finde ich, denn es gibt eine ganze Reihe von tollen Alben, die gerade auch jetzt im Herbst oder schon in diesem Jahr vorgestellt wurden. Und Keimzeit Schloss zähle ich einfach mit dazu. Ich denke, wer das hören wird, der wird merken, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, dass wir mit einem tollen Produzenten Moses Schneider zusammengearbeitet haben. Also, dass es die Frucht einer Arbeit von über 3 oder 4 Jahren ist.
Spielt denn der Albumtitel so ein bisschen auf deine Kindheit an?
Nicht ein bisschen, sondern genau auch wirklich, denn ich bin in einem Schloss, in einem kleinen Landschloss zur Schule gegangen, zur Polytechnischen Oberschule in Fredersdorf bei Bad Belzig und habe da Erinnerungen zum einen an dieses Schloss, an meine Schulzeit und zum anderen natürlich noch weiter zurückgreifend an meine Kleinkinderzeit. Als ich ein Papierschloss von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, habe ich es zerdämmelt und in den Mund genommen und darüber berichtete meine Mutter später. Und dann habe ich gemerkt, es war nicht nur ich, sondern kleine Kinder machen das grundsätzlich, das, was sie geschenkt bekommen. Da haben sie große Lust, es zu zerstören. Und darüber habe ich dann auch einen Song geschrieben.
In den 80ern ist ja Kling Klang geschrieben worden, aber dann erst 93, glaube ich, veröffentlicht, also ein bisschen später. Liebt ihr den Song denn heute noch genauso wie am Anfang oder sagt ihr, nee, das ist jetzt irgendwie was, was früher war?
Das ist wirklich ein Phänomen mit diesem Song, weil 86, 87 habe ich ihn geschrieben und dann ist er auch schon mal irgendwann Ende der 80er aus dem Programm rausgeflogen. Und der Produzent Bostelmann Böhme hat 93 zu mir gesagt, Mensch, hast du nicht noch irgendwie einen alten Song? Und ich sage, ich kann mich noch erinnern, den spiele ich dir mal vor, das war Kling Klang. Und dann sagte er, genau den will ich haben. Und dann hat er das draus gemacht, was er eigentlich ist. Will sagen, wir hätten den Song schon eigentlich in den 90ern wieder verschütten können, sodass er nie wieder aufgetaucht wäre. Er hat den wieder rausgeholt und dann wurde es das, was jetzt eigentlich jeder weiß, also so ein Party-Song. Es ist unser ID und wir spielen ihn auf jedem Konzert. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gefunden.
Also gab es auch mal so einen Moment, wo du keinen Frieden damit hattest?
Unbedingt. Ich war teilweise sehr verschnupft, wenn man sagte, ja, Kling Klang und mehr will ich von Keimzeit nicht hören. Aber letztendlich ist es ja der freie Wille eines jeden, was zu hören oder was nicht zu hören.
Wie ist denn das so, 40 Jahre lang mit dem Bruder Musik machen?
Na, dazu muss ich sagen, ich habe ja mit meinen Geschwistern begonnen, Musik zu machen. Da waren wir 4, also 3 Brüder und eine Schwester. Und da waren wir so Teens und dachten, die Welt gehört uns und haben auch losgelegt und hatten auch gleich am Anfang, obwohl wir, ich denke, sehr, sehr schlecht Musik machten, eine ganze Menge an Publikum gezogen. Und dann merkt man natürlich auch in der Arbeit, in der musikalischen Arbeit, dass es Stolpersteine gibt und dass man, wenn man dann als Geschwisterteam zusammenarbeitet, immer die Kindheit und die Jugend und diese ganze Familie im Rucksack hat. Und das wurde teilweise eben auch sehr, sehr schwierig. Ich sage es ganz offen, dass man sich nicht mehr verstand und dann, wie ich vorhin schon sprach, irgendwann das Ende einer Band in Aussicht steht. Oder man einigt sich wieder und sagt, okay, wir gehen den Weg, den kommenden Weg jetzt nicht gemeinsam, sondern meine Schwester ist Ende der 80er ausgestiegen, auch weil sie Familie gegründet hat. Mein Bruder ist seit 5 Jahren Bürgermeister in Bad Belzig, also widmet sich der Kommunalpolitik. Insofern ist übrig geblieben mein älterer Bruder Hartmut am Bass und ich. Und wir verstehen uns ganz gut, haben natürlich auch unsere Diskrepanzen unter Geschwistern. Ist es so? Und letztendlich soll das gut sein auch für die Musik.
Nimmt man denn dann vielleicht auch so Band, in Anführungszeichen Probleme, mit auf die Familienfeier, vielleicht so zu Weihnachten oder so?
Am Anfang haben wir das getan und auch viele andere Fehler, wenn man wieder nicht so sagen darf. Jetzt würde ich das vermeiden und bestimmte Themen finden in der Familie statt und die sollten da stattfinden und nicht in der Band und umgekehrt.
Wie ist denn das Tourleben so bei euch? Ist es wirklich wild mit zerstörten Hotelzimmern, durchzechten Nächten voller Whisky oder wie kann ich mir so einen Touralltag mit Keimzeit vorstellen?
Nein, das waren ja die 70er, von denen du jetzt gerade sprichst oder noch vielleicht die 80er. Aber schon seit den 90ern habe ich mitbekommen, auch schon in den Nullerjahren. Und auch jetzt ist es so, dass Musiker eigentlich sehr, sehr diszipliniert leben und nichts mehr zerstören müssen, warum auch, sondern man hat einfach einen Tourplan, man hat auch, sagen wir mal, seine Pflicht zu erfüllen, man muss pünktlich zum Soundcheck da sein, man erwartet von den Technikern, dass sie ihren guten Job machen, vom Management etc. Und letztendlich ordne ich mich da als Musiker ein und dann gibt es unser Zeitfenster von 2, 2,5 Stunden während des Konzerts, das will man auch nicht vergeigen, also insofern Kopf hoch und guten Job leisten.
Sehr diszipliniert, ja, das ist ein Job.
Es ist natürlich zum einen ein Job, aber zum anderen hängen wir mit unserem Herzen so sehr daran, dass wir diesen Job nicht vergeigen wollen. Denn tun wir das, also habe ich den möglicherweise, das habe ich auch schon getan, vergeigt, weil ich, weiß ich, zu müde war, weil ich zu abgekämpft war, dann habe ich mich hinterher gegrämt und das will ich nicht.
Gab es denn mal ein krasses Fangeschenk?
Eine Dame kommt eigentlich beinahe jedes Weihnachten auf uns zu, also in der Vorgeschichte zu Weihnachten, und schenkt uns Krimsekt. Ich denke, der Zusammenhang besteht in diesem Nathalie-Song von Gilbert Bécaud, den ich hin und wieder singe. Und da kommt nicht direkt Krimsekt vor, aber eben doch so ein Gelage zwischen Franzosen und Russen. Und möglicherweise hat sie da die Quelle, dass sie uns Krimsekt schenkt.
Als ganz erfahrener Musiker, welche Tipps hast du für so aufstrebende Newcomer?
Wenig, eher umgekehrt. Ich gucke, was die junge Generation macht. Ich gucke mir vieles ab, wie junge Leute das handeln, Musiker oder Künstler zu sein. Was ich vielleicht selbst erfahren habe, ist, dass es völlig fruchtlos ist und unnützlich, wenn man sich laufend vergleicht mit irgendjemandem. Also wenn man auf die Bühne geht, ist man natürlich eitel genug, um das zu tun. Und dann kommt oft die Gefahr, dass man sich vergleicht, der oder die ist doch irgendwie viel, viel geschmeidiger, eloquenter etc. Also dieses Vergleichen führt oft zu Neid und das kann man sich ersparen.
Ihr macht ja Musik auf Deutsch. Warum eigentlich? Ja,
das ist meine Muttersprache und es ist möglicherweise gar nicht so logisch, denn viele, die Deutsch als Muttersprache haben oder eine andere als Englisch, sagen, ich texte komplett in Englisch oder wie Sophie Hunger zum Beispiel, die ist trilingual aufgewachsen, die spricht Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch und Französisch und ich glaube auch noch Italienisch, also nicht nur mal tri, sondern noch mehrere Sprachen und wirklich wie aus der Pistole. Solche Künstler können natürlich auch in verschiedenen Sprachen texten. Bei mir ist es eher beschränkt. Meine Muttersprache ist Deutsch und ich habe gemerkt, auch mit der neuen deutschen Welle in den 80ern habe ich Mut bekommen, dass wenn ich mich in Deutsch ausdrücke in den Texten, dann kann ich da am tiefsten gehen.
Was kann deutsche Sprache, was vielleicht Englische nicht kann?
Die Englische kann alles. Die Russische kann auch alles und die Französische, ich könnte jetzt weitermachen, auch die Ungarische, die kann alles. Es ist nur so, wenn ich in Deutsch irgendwas höre, dann kann ich die ganz kleinen Nuancen mitbekommen, als Deutscher auch, als Deutschsprache. Mensch. Und wenn ich was in Französisch oder in Russisch oder in Englisch höre, kriege ich das nicht mit. Das kriegt nur wieder jemand, der mit der Native damit aufgewachsen ist. Und insofern ist es sehr filigran, was das Schreiben und Hören betrifft. Und es ist sehr entblößend, wenn man sich in Deutsch ausdrückt und es nicht kann. Also zumindest in einem Lied es nicht wirklich gut macht, dann macht man sich natürlich unbeliebt.
9. November 1989. Das ist nun mittlerweile 30 Jahre her. Sag mal, wie habt ihr denn, beziehungsweise hast du denn damals den Tag, den Moment des Mauerfalls erlebt?
Es war so ein Cut, dass wir zu dieser Zeit, als die Mauer in Berlin aufgemacht wurde, an einer bösen Brücke in der Bornholmer, da ging die Nachricht direkt nach Berlin Adlershof, wo wir im Studio arbeiteten und ein Film gerade gemacht wurde über Song Flugzeuge ohne Räder. Und wir hielten das alle für einen Witz. Also es kam die Nachricht abends rein um 9, um 9:30, die Grenze ist offen und wir hielten das für einen Witz. Und am nächsten Morgen habe ich das erst dann mitbekommen, okay, da ist was wirklich passiert, das ist jetzt nicht nur ein Witz.
Und für mich war das so eine Erleichterung, eine extreme Erleichterung. Ich bin so ein Reiseheini, ich bin sehr, sehr viel unterwegs gewesen im Balkan, in Polen, in der Tschechoslowakei und wollte ab dann, also 89, 90, und das habe ich auch getan, Europa, Westeuropa und auch andere Kontinente besuchen.
Welche Möglichkeiten, vor allem für die Band, kamen denn danach, die vielleicht mit der Mauer nicht da gewesen wären?
Gut, man muss vielleicht jetzt also geschichtsmäßig schon erklären, dass in den 80ern haben wir ja auch Musik gemacht und wir brauchten zum Beispiel Mikrofone und Verstärker. Um diese zu bekommen, da gab es so einen Schwarzmarkt in Potsdam oder Berlin-Ost. Da hat man dann verhandelt mit Berlin-West. Da gab es Leute, die hatten Verwandte etc. oder Wirtschaftsleute, die so einen Schwarzmarkt aufgebaut haben, dass man ein Mikrofon, das damals, sagen wir mal, 500 D-Mark gekostet hat auf dem Westmarkt, hat man dann mal 10 gerechnet und das dann in Ost-Berlin verkauft. Und so ging es nicht nur mit Mikrofonen, so ging es mit Lautsprechern, mit Gitarren, mit etc. Also wir haben als junge Menschen ganz viel gespielt, um immer wieder Geld anzuhäufen, um dann Lautsprecher oder Material, Equipment für die Musik zu kaufen, die wir dann aus West-Berlin bezogen. Dieser Spuk war nach der Wende zu Ende. Wir konnten dann einfach in die Läden gehen und sagen, 1:1, also mit D-Mark und dann irgendwann später mit Euro natürlich, können wir unsere Gitarren und unser Equipment bezahlen. Das ist ein riesengroßer Vorteil gewesen und darüber bin ich ganz froh.
Gab es denn sonst irgendetwas, das wirklich Einfluss auf euch als Band genommen hat?
Na, ich habe mitbekommen, dass nach der Wende gab es plötzlich diesen Begriff Ostrock. Und den gibt es immer noch. Also es gibt keinen Westrock, keinen Nordrock und auch keinen Südrock. Aber es gibt Ostrock. Ne? Und da habe ich gemerkt, bestimmte Gräben wurden auch nach der Wende offen gehalten oder in Schach gehalten. Und das möglicherweise auch von Journalisten oder von Leuten, die Meinungen wirklich auch bilden, um dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt eine Band wie Karat zum Beispiel haben, dann ist das Ostrock. Wenn wir eine Band wie die Prinzen haben zum Beispiel, dann ist das nicht mehr Ostrock. Dann sind die schon gesamtdeutsch etc. Man hat irgendwie eingeordnet. Und das sind so Begrifflichkeiten, auf die hätte ich gern auch nach dem Mauerfall verzichtet. Und würde die auch jetzt nicht brauchen. Letztendlich machen wir Musik nicht, um auszugrenzen, sondern um zu verbinden.
Du hast das schon auf eine gute Sache angespielt, nämlich 30 Jahre. Einheit ist es nun mittlerweile. Hast du denn das Gefühl, dass aus West und Ost mittlerweile eins geworden ist?
Niemals. Na klar, das wäre jetzt Unsinn, würde ich das behaupten. Im Übrigen erwarte ich das auch gar nicht. Also ich finde Unterschiede provinzial, auch in einem Land oder auch in Europa oder auf der Welt, finde ich auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Zum einen kann ich dadurch Songs schreiben, habe ordentlich Material. Wenn sich Leute nicht vertragen, dann kann ich darüber einen Song schreiben. Wenn sie sich vertragen, na gut, dann ist es Nudelsuppe, dann will keiner mehr einen Song darüber hören, es sei denn, es ist Liebe. Aber also wie gesagt, ich finde Unterschiede sehr schön, auch zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Und jeder soll auch seine eigene Mentalität haben aus seiner Sprache. Aber ich würde das lieber über Humor und über die Kunst ausdrücken, was da an Unterschieden existiert und nicht mit Messern aufeinander zu gehen.
Was wünschst du dir denn für die nächsten 30 Jahre?
Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen profan, aber erstmal Frieden. Erstmal keinen Bürgerkrieg, auch keine eher globalen Kriege. Angesichts der jetzigen Lage würde ich sagen, ist schon eine ziemlich große Überschrift. Und dann würde ich mir wünschen, dass ich meine Arbeit, die ich begonnen habe, also Songs zu schreiben, in einer Band zu sein, dass ich die weiterführen kann, dass meine Kollegen mir zur Seite stehen, dass sie Lust drauf haben. Ja, und dass wir gesund bleiben, nicht?
Ich habe noch ein kurzes Entweder-Oder. Also, Frühaufsteher.
Frühaufsteher.
Oder Langschläfer. Warum
nicht
denn?
Langschläfer.
Warum?
Weil ich am Anfang, weil ich früh noch gar nicht sprechen kann. Es ist ein Wunder, dass ich jetzt irgendwie schon bereit bin, Worte über meine Lippen zu bekommen.
Ab wann ist es denn in Ordnung, so langsam in Gang zu kommen?
Gute Frage. Ich würde sagen, Frühaufsteher sind meist gegen 4 oder 5 schon auf den Beinen, Zähne putzen, Frühstück etc. und gehen dann ins Krankenhaus oder auf die Arbeit irgendwo hin. Also das wären eher Grauen für mich.
Okay, und ab wann ist es okay für dich?
Ab 10.
Chaos oder Ordnung?
Chaos natürlich.
Nicht so ein ordentlicher Typ?
Ich versuche die Ordnung herbeizuführen, aber lande am Ende doch in großem Chaos immer wieder.
Ja, aber man sagt ja, das Genie beherrscht
das Chaos.
Dass
es ganz nützlich sein sollte, im Chaos zu arbeiten, kann ich nicht bestätigen.
Online oder offline?
Offline.
Bist du denn bei Instagram? Ich weiß, dass Keimzeit auf jeden Fall bei Instagram ist.
Also ich sage es so, Keimzeit ist bei Instagram, wir sind bei Facebook, aber ich selber habe keinen Zugang dazu, ich habe nicht mal ein Telefon. Also insofern siehst du mich die meiste Zeit meines Lebens offline.
Kein Telefon?
Nee, wozu?
Wow. Also, dass man jemanden trifft, der kein Smartphone hat, das finde ich ist schon selten. Aber kein Handy, das ist krass.
Ich bin dennoch über E-Mail erreichbar, das sage ich dazu. Und es ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, einen Manager wie Dirk Tscherner zu haben von Keimzeit, der alle anderen Medien bedient, sage ich gleich mit dazu. Aber ich selbst halte mir den Rücken frei diesbezüglich und kann dann meine Zeit irgendwie anders totschlagen.
Fast Food oder lieber selbst kochen?
Ich wünschte, ich könnte selbst kochen.
Was gibt es denn, wenn du nicht kochen kannst?
Dann gehe ich einfach ins Restaurant oder irgendwie an den Stand und hole mir was. Aber so Fast Food direkt wäre selten meins. Manchmal mache ich es, wenn wir auf Tour sind, aber ich wünschte, ich könnte selber kochen und könnte dann auch anderen Leuten damit eine Freude bereiten.
Lange geplant oder doch lieber auf den letzten Drücker?
Lange geplant.
Alles gut strukturiert, auch im Chaos.
Nicht wirklich gut strukturiert, aber auf die Schnelle kriege ich selten was Gutes zustande. Also ich brauche dann schon viel Zeit. Ich bin ein langsamer Denker.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad. Zum Beispiel durch Potsdam, durch Berlin. Grundsätzlich nehme ich das Fahrrad. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man dort nicht umgefahren wird. Oder auch mit dem Fahrrad andere Leute belästigt. Sowas passiert nämlich auch. Ich fahre grundsätzlich gerne über rote Ampeln und da muss ich aufpassen, dass ich da keinen Fußgänger erwische. Aber es bleibt das Fahrrad.
Und warum? Also einfach nur, weil du lieber Fahrrad fährst? Oder hat es einen ökologischen Hintergrund? Warum fährst du lieber mit dem Rad?
Das hat mit meinem Vater zu tun und mit meiner Familie. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Radfahrer gewesen. Mein Vater ist leidenschaftlicher Lehrer gewesen. Und insofern habe ich da einiges übernommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber von unseren Eltern kriegen wir so viel vorgelebt. Das legen wir ein Leben lang nicht mehr ab.
Urlaub am Meer oder lieber in den Bergen?
Am Meer. Auch wieder mit meinen Eltern hat es zu tun, denn wir sind in der Kindheit, also alle Geschwister, vier Geschwister plus Eltern, im Sommer immer nach Sassnitz gereist, auf Rügen und haben somit die Ostsee jedes Jahr vor den Augen gehabt und insofern prägt mich das, sodass ich das immer wieder präferiere.
Schallplatte oder Musik streamen?
Live-Musik, ins Konzert gehen.
Also weder noch?
Schallplatte allenfalls, streamen kann man auch. Letztendlich ist es ja mit dem Stream so ein Überangebot, womit viele Leute schon überhaupt nicht mehr klarkommen. Oder sich Playlisten von irgendjemandem dazu schanzen. Am Ende finde ich, bleibt also in meinem Herzen eher ein gutes Live-Konzert oder eine gute Schallplatte halt.
Und Tee oder Kaffee?
Da bin ich ein Kaffeetrinker, muss ich ehrlich zugeben.
Wie viele Tassen so am Tag?
Zu viele. 5. Oder sagen wir mal einen guten doppelten Espresso am Abend. Den kann ich auch noch um 10 trinken und schlafe um 11 ein. Also insofern bin ich, so was Kaffee-Chaos betrifft, nicht so sehr betroffen davon.